Ich bete noch für den Peter. Ja, Jesus, und ich bitte dich, dass du jetzt einfach den Peter segnest, Herr, dass du ihm die richtigen Worte in sein Maul leist, dass du seine Lippen salben, Herr, und dass unsere Herzen dafür berührt werden. Amen.
Ich bin nicht sicher, ob das, was ich heute mit euch teile, wirklich eine Predigt ist. Im klassischen Sinn auf jeden Fall. Es sind vielleicht einfach viel mehr Eindrücke, die ich auch teile im Zusammenhang mit dem Wort, das ihr ja auch in den Predigtnotizen habt. Und mich einfach gedacht hat, das passe so ein bisschen gut miteinander. So mehr im geistlichen Sinn eine Anwendung. Als ich am Montag zu oben heimgekommen bin von Kuba, habe ich ein E-Mail in meinem elektronischen Postfach gehabt. Und das war ein E-Mail von Kennen Europa, die hier die Kameras machen, unter anderem. Und dort hat es geheissen, Peter, der Black Friday, also der Schwarze Freitag, wie das übersetzt heisst, ist früher da. Der Tag nach Thanksgiving, nach dem amerikanischen Erntedankfest, das immer am letzten Donnerstag im November stattfindet, der Black Friday, der ist in den früheren Zeiten, habe ich noch so aufgeschnappt, vor allem in den amerikanischen Südstaaten, dazu da gewesen, Sklaven zu einem tieferen Preis weiter zu verkaufen. Also, das ist offenbar der Ursprung vom Schwarzen Freitag. Weil der Freitag nach Thanksgiving, also dem Erntedankfest, in den USA meistens auch ein freier Tag ist, steht der Geschäftsleiter dann schon seit langer Zeit in Weihnachtsverkauf. Und auch hier zu Europa kommt das immer stärker. Kennen hat mir die Mail also schon am Montag geschickt. Und zwar mit folgendem Text: Sind Sie bereit? Peter Hauri, wir wissen, dass der Black Friday erst in ein paar Tagen ist, aber wir wollten nicht so lange warten. Darum möchten wir Ihnen den Zugang zu unserem Black Friday früher ermöglichen. Also eben am Montag schon. So früh wie möglich den Leuten das Geld ablösen, kann man auch sagen, oder? Aber das war noch nicht alles gewesen. Unsere Region hier schläft auch nicht. Mitte Woche habe ich in den Briefkasten geleert und habe ein A4-Plakat gefunden. Und dort hat es geheissen, 20% auf alles inklusive reduzierte Ware. Und diese Firma hat dann für den Schwarzen Donnerstag, für den Schwarzen Freitag und für den Schwarzen Samstag geworben. Gar nicht gewusst, dass wir so schwarz sind dahin. Unter anderen Umständen, wenn ich wahrscheinlich eben nicht gerade aus Kuba zurückgekommen wäre, hätte ich all diese Mails und Plakate irgendwie links liegen lassen und vielleicht noch denke, Mann, dann sind die eigentlich nicht mehr ganz betrost. Und dann hätte ich das Ganze vergessen. Aber weil die Reise in mir doch sehr viel bewegt hat und einen starken Eindruck hinterlassen hat, bin ich wahrscheinlich ein bisschen sensibler gewesen gegenüber so einer Werbeflut wie normalerweise. Als Reaktion würde ich mal sagen, auf die starken Kontraste zwischen westlichem Kommerz und kubanischen Lebensherausforderungen, die ich teilweise angetroffen habe. Und da stelle ich mir als Christ eben die Frage, wie viel ist eigentlich genug? Oder eben, wie es der Silvan so schön gesagt hat, wie viel Lebensstil, wie viel Lifestyle auf Neudeutsch braucht es denn eigentlich? Und darum möchte ich auch euch fragen, wie geht es euch in diesen Tagen mit all diesen Verkaufsaktionen, mit diesen Preissenkungen, mit dieser Werbeflut in den Briefkasten? Gesegnet ist, wer ein bitte keine Werbung am Briefkasten hat. Aber ich als Häuser Mist kann das nicht mehr schicken, ich habe selber diese Zeug. Und Wie geht es euch also in diesem grundsätzlichen Lärm, in diesem grundsätzlichen Lärm ums Weihnachtsgeschäft, das anrollt? Mir dünkt, dass all das, was eben so an Werbung auf uns hineinstürzt, in diesen Tagen eigentlich eben recht gut passt zu dem Text aus dem Philipperbrief. Und den habe ich euch eben in den Predigtnotizen eingetan. Und was mich im Zusammenhang jetzt gerade mit Kuba, mit diesen Erlebnissen und Eindrücken von dort anspricht, ist der Vers da, der 12. im 4. Kapitel. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Und wer, außer vielleicht eben Kubaner oder vielleicht sogar noch extremer Nordkoreaner, wer ist sich das besser gewohnt? Überfluss zu ertragen, aber auch Entbehrung zu ertragen. Kuba hat ja seit 52 Jahren eine Handelsblockade. Und so wie ich gehört habe, wird wahrscheinlich nicht sehr viel besser, weil gewisse Leute sehr viel Geld verdienen in Kuba mit dieser Blockade. Damit ihr könnt nachvollziehen, warum ich dieses Jahr ein bisschen anders auf Werbung reagiere und wieso mir eben der gerade zitierte Vers so anspricht, zeige ich euch jetzt gerne ein paar Bilder von der Reise. Jetzt, wenn ich das gut bedienen kann, klappt das sogar. Jetzt mache ich das mal so. Genau. Ja, beim Paulus heisst es eben, in jeder Lebenslage zufrieden sein. Eben auch in Kuba. Die Altstadt von Havanna. Zeige ich jetzt einfach ein paar Bilder. Oh, nein, da einer zu viel. Nein. Moment. Jetzt. Also nochmal. Das. Das. Das hier unten rechts ist die berühmte Strandpromenade von Kuba, wo der Matthew reingekommen ist letzthin. Der Sturm hinten an. Ist er bis 5 Strassen innen von dieser Strandpromenade gekommen und hat gewütet. Also an dem oben haben also die Wellen auch ihr Bug auf die Strasse gerührt. Man musste immer ein bisschen schauen, wo man steht. Sonst war man getaucht. Und die Kameras haben das Salzwasser nicht unbedingt gegeben. Und das sind so typische Sachen einfach da, oder? Wie man es so sieht. Wie wirken die Bilder auf euch? In dem ersten Teil, den ich jetzt hier zeige, habe ich wirklich so Klischeebilder gemacht. So wie sie einfach jede Tour macht. Das Kreuzfahrtschiff am Hafen, die bekannten konservierten Autos, ein Resultat von der Blockade, Hotel, Restaurant, Bar und Café, wo sich in einem guten Teil immer an eigentlich ausländische Gäste richten. Ich habe das teuerste Hotel, das Melia, Savanna von aussen gesehen. Eine Nacht kostet $250. Kann man sich ja als Schweizer mal leisten, denkt man vielleicht. Wir wollen es aber in Gedanken sagen, dass das 5 bis 6 relativ gut zahlte durchschnittliche Monatslöhne sind von einem Kubaner. Andere, die einen Uni-Abschluss haben, kommen auf $100. Und wer im Tourismusbereich arbeitet oder ein Geschäft hat, verdient noch mehr. Es gibt Kubaner, die heute sagen und schreiben, ein Jahreseinkommen von $2'000 haben, da lachen wir. Aber das ist doch recht gut dotiert. Meine Unterkunft, die hat $25 gekostet, die ich beziehen durfte. Ist auch gut gewesen. Und das ist dann eher ein tiefer Durchschnittslohn in Kuba. Jetzt muss man aber sagen, dass Kubaner keine Arzt, keine Medizin, keine Spitalkosten zahlen. Auf Ausbildungen bei Schulen und Unis sind gratis. Dazu kommen Familien seit 1961, seit das richtig angefangen hat, mit dem Fidel vom Staat Lebensmittelkarten über. Für eine dreiköpfige Familie reicht die aber, weil die Preise halt doch ein bisschen gestiegen sind, nur noch 14 Tage. Und dann müsst ihr dazu kaufen und das kann teuer werden. ÖV ist spottbillig. Im Bus durch die Stadt surfen kostet umgerechnet den Rappen. Studenten zahlen die Hälfte. Hingegen teuer ist das Internet. Also eine Karte mit Zugang für eine Stunde in einem öffentlichen Park, das hat verschiedene über die Städte und Areal verstreut heutzutage im Land. So eine Internetkarte für eine Stunde kostet 2 Dollar, also 65 bis 55 Dollar Monatslohn plus 2 Dollar Internet, ist da auch ein rechter Sprung. Breitband kostet noch mehr, 120 Dollar pro Monat und das reduzierte Internet, wie wir es früher kennt, kostet 50 Dollar. Das heisst, wir vermag das Breitband nicht, die arbeiten mit dem 50 Dollar Abo. Trotz all diesen Vergünstigungen, Vergütigungen, Subventionen und freien Leistungen durch den Staat braucht gleich jeder in Kuba mindestens noch eine Nebenbeschäftigung, weil das Geld sonst nicht reicht. Oder er gehört zu diesen 45% Glücklichen, die auch noch Geld von den Verwandten aus dem Ausland, vor allem USA, bekommen. Ich denke, wenn ihr auf die Bilder schaut, zusammen mit dem bisschen Hintergrund, den ich teilweise noch ein bisschen nachgelesen habe, aber auch viel davon mir gesagt worden ist, dann, zusammen mit diesen Hintergrundinfos tut sich wahrscheinlich die Touristenwelt in Havanna und Umgebung gerade ein bisschen zu einer Theaterkulisse verändern. In der gleichen Zeit habe ich auch dürfen die kubanische Realität anschauen. Das tue ich alles an einem Das meiste habe ich an einem Sonntagnachmittag rasch geschossen, bis in die Nacht. Und das ist eine ganz andere Welt. Ich habe Orte dürfen sehen, wo Menschen normalerweise eben leben. Ich habe die Velotaxis gesehen in diesen Strassen und auch die Sammeltaxis. Und ich habe diesen Einfluss vor allem dürfen haben, weil ich war mit einem speziellen Visum unterwegs, ich war mit einem Visum für Geistliche, für Priester unterwegs. Und dann darf man überall teilnehmen und überall hineinschauen. Sonst hat man ein bisschen Schwierigkeiten. Und über die Leitung von lokalen Häusern, Mitgeschwestern, ist das natürlich jederzeit möglich. Die nächsten paar Bilder zeigen also jetzt ein bisschen einen Einblick in das realere Leben von Kuba. So wie es zum Beispiel eben für Häuserarmee-Offiziere, für Chormitglieder oder einfach normale Kubaner, in Anführungszeichen, aussieht. Auch hier schon so das Strassenbild, das Havanna, hier oben links zum Beispiel. Oder dann eben hier, der Hinterhof. In dieser Strasse von Havanna, da hinten dran ist der Mayor Tamayo. Und das ist so seine Umgebung, die er lebt. Und das Bild unten dran, das ist eine lateinamerikanische Tradition auf einer Fahrt durch eine Stadt, durch einen Ort im Osten von Kuba. Das Mädchen, das ist eine sogenannte Quinceañera 4. Das Mädchen ist 15 geworden. Und in Lateinamerika ist das der Moment, wo ein Mädchen der Gesellschaft vorgestellt wird. Es gibt eine grosse Fiete. Und dann Halmo teilt noch einer. Und dann ist das Mädchen offiziell in der Gesellschaft dann integriert. Und dann hat da der Papi, neben dem Rosswägeli, den ich erzählt habe, das sind Taxis dort meistens, hat da der Papi eine Fahrt durchs Städtli gemacht mit der Tochter, zur Ehre von ihrem Tag. Der Offizier, den ich hier erwähne, der Major Tamayo, seine Frau, war gerade nicht rum. Der eine ist der Sohn dort, der andere ist der Kommandant von Kuba, der Leiter, der Gesamtleiter, der Colonel Moreno. Die haben eine Zeit lang in Ecuador gearbeitet. Und dort geht es eben auch darum, dass man eigentlich alles überkommt. Es hat sie, so wie wir von dem Paulus-Vers her gehen können, es hat sie wirklich etwas gekostet, sich wieder zurechtzufinden, nach gut 6 Jahren in Ecuador wieder auf Kuba zurückzugehen. In diesem Quartier mit diesen Hinterhöfen herrscht grosse Not. Drogen, Kriminalität, Prostitution und Hexerei. Dort hat das Korps regelmässig Gebetsversammlungen, gerade für die Menschen, die in dieser wirklich grässlichen schwarzen Magie, dieser Santeria, verstrickt sind. Die wollen ein Kind im Widersacher. diese Kinder, die sind alle weiss angelegt, die haben uns gesehen, über die Strasse laufen. Und das ist ganz eine riesige Not in der Familie. Das ist fast gesellschaftlicher Druck, dass jedes Kind fast in dieser Familie mindestens eins in diesem Widersacher soll geweiht werden. Und wo die angefangen haben zu beten dort, hat das etwas ausgelöst im Quartier, weil sich eine von diesen Hexen bekehrt. Die kommt jetzt in Gottesdienst dort in diesem Chor. Und das hat nicht nur freundliche Reaktionen zur Folge gehabt. Oder dann das andere, die ganz einfachen Lebenssituationen. Was zum Beispiel, wenn zum Beispiel etwas fehlt, Toilettenpapier ist zum Beispiel extrem knapp, oder das ist etwas, haben sie erzählt, können sie nicht einfach zurück irgendwo in Laden am Ecken wie zu Ecuador und das holen. Man kann einen Morgen verlieren, auch in Havanna, wenn man etwas braucht, wo man unbedingt nötig hat, etwas Spezielles. Und ähnlich geht es auch dem Leiter hier von der Häuserarmee zu Kuba. Wir sind zusammen am Nachmittag etwa eine Stunde, zwei rund umeinander gefahren und haben Tankstellen gesucht. Nein, er hat gesagt, wir gehen Benzin suchen. Stellt euch das mal vor, wenn ihr da, sagt das mal hier zu Reinach und schaut, was die Leute machen. Wir gehen Benzin suchen in Kuba. Weil die 6 bis 7 Stationen, die wir angefahren haben, dort haben wir keinen Tropfen Benzin bekommen und mussten einfach noch wieder zurück. Unverrichteter Ding. Und manchmal fahren die Angestellten sogar vom 9 bis 4 in diesen Benzintankstellen nach und schauen, ob sie Most bekommen. Ganz ein anderes Leben. Eben mit dem können zufrieden sein, was gerade ist. Es sind für mich wirklich einfach krasse Gegensätze. Es gibt offenbar wirklich buchstäblich 2 verschiedene Welten auf dieser wunderbaren Insel. Die von den Touristen und das wahre kubanische Leben. Da merken wir wirklich dann und können uns die Frage stellen, wie viel ist genug? Wie viel brauche ich im Leben? Oder dann diese Situation, das ist 800 Kilometer östlich von Kuba, von Havanna. Und zwar auch am Meer oben in einem Dörfli, das heisst Campechuela. Und da haben wir, wie ihr auf diesen Bildern gesehen, auch für kubanische Verhältnisse eine sehr bescheidene Offizierswohnung. Wir sind mit dem Distriktoffizier vom Osten schauen, was noch ersetzt muss werden und was noch gekauft werden muss. Weil es genau am heutigen Tag kommt ein neues Offizierspaar dorthin. Und das Bett, das ihr seht, unten links, das wird wahrscheinlich nicht ersetzt, wenn die Matratze noch gut ist. WC-Brillen sind nicht unbedingt die Norm in Kuba. Eigene Erfahrung. Oder auch fließendes Wasser und eine Dusche ist in dem Moment nicht erhältlich gewesen, weil es gibt gar keinen Anschluss im Moment. Was man nicht sieht, ist, dass wenn man vom Saal reinkommt, dort ist der Saaleingang und die 2 Männer stehen, der Saal ist direkt dort und in die Wohnung hinein gibt es keine Türen, die abtrennt. Also viel Privatsphäre kann man nicht wünschen. Und je nachdem, wo jetzt das kubanische Offizierseepaar war, in Guatemala, wo sie zuletzt waren, ist es auch für das Ehepaar doch ein bisschen eine Herausforderung, jetzt nach vielleicht ein paar Jahren zurückzukommen. Und es hat auch wirklich schönere Anlagen in Kuba als die. Es hat auch in Costa Rica sehr gepflegte Umgebungen. Also rein von den äußerlichen Voraussetzungen her, ist es eine Herausforderung, je nachdem, wo man herkommt dort. Und vielleicht erst recht, wenn man nicht gerade unbedingt pioniermissionarisch wie der Paulus seine war. Und das Auto gibt es natürlich keins, der März, der gehört dem Distrikt. Wenn man will, in die Hauptstadt oder Distrikt ist, auf Holguín, dann sind das mindestens 3 Autostunden und mit Öffentlichen ist das noch mühsamer. Was ich hier gesehen habe, hat mich auch an unsere Anfänge erinnert, damals in Ecuador, wo wir uns einfach auch mit dem Nötigsten begnügt haben. Wir haben 4 Stühle gehabt, Plastikstühle, einen Tisch, 3 Betten, eins davon Kajüte und einen Computer und irgendwann Internet zum Kommunizieren und nachdem sind ein paar Möbel und eine Pfanne zum Bröseln in der Küche. Das haben wir gehabt. Und so ein bisschen unser Gerümse, das wir mitgenommen haben aus dem Hochland. Und das war es. So 2 grosse Köbel voll war. Aber wir haben es überlebt. Aber was mich am meisten beeindruckt an den Offizieren und hier auch wieder in Kuba im Zusammenhang mit dem Vers, ihre Leidenschaft. Die Offiziere, die haben die Leidenschaft für Christus. Und da kann ich mir immer wieder ein Stück abschneiden davon. Weil viele von diesen Offizieren, das sind gebildete Leute, die haben Uni-Abschlüsse. Und die könnten eigentlich ganz gut einen ganz angenehmen Job irgendwo im Staat oder so machen, eher in einem schönen klimatisierten Büro und unter ganz anderen Bedingungen leben, sogar einmal an einer Auslandreise könnte dann liegen, je nach Gehalt. An diesem Standort ist es nicht immer möglich, komplette Löhne zu beziehen. Aber all diese Umstände, die bremsen unsere Geschwister nicht. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut. Satt zu sein und zu hungern. Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Und dann denke ich auch an meine kubanischen Brüder und Schwestern, die genau unter dem leben, als das täglich buchstabieren. Ja, alle Menschen, die dort in diesen Dörfern oder Quartieren der Stadt täglich einfach unter relativ schwierigen Umständen ihr Leben frisch angehen und geistliche und soziale Herausforderungen meistern, die in mir sogar nach ein paar Ecuador-Jahren wirklich grossen Respekt auslösen. Ihr Lebensstil und ihre Lebenshaltung entsprechen wirklich sehr nach dem von Paulus. Unsere Begegnungen miteinander in dieser Woche, die haben mich wirklich ganz stark geprägt und haben mich auch meinen eigenen Lebensstil dahinter fragen. Wenn ich schon nur daran denke, wie sich die Menschen auf dieser Überlandfahrt, die ich dann noch machen durfte, verhalten haben. Das ist übrigens noch der Saal. Das sind die Soldaten, die in dem Moment jetzt gehört haben, bis die neuen Offiziere da sind. Wir haben eigentlich eine Flugreise gemacht in den Osten von Kuba. 800 Kilometer gut. Und dann haben wir am vorletzten Freitag sind wir auf dem Flugplatz um 10 Uhr am Morgen. Und da haben sie gesagt, der Flug ist gestrichen. Und dann haben wir gefragt, gibt es eine Garantie für den Rückflug? Hat der andere gesagt, nein, wahrscheinlich kann ich keine Garantie geben. Okay. Sind wir in die Stadt zurückgegangen und haben dort rechts oben ein weisses Torpedo gemietet. Das heisst, wir waren 12 Leute, die ein Kollektivtaxi gemietet haben und haben $15 in die Hand genommen, für die 860 Kilometer zurückzureisen auf Havanna per Landweg. Und da sehen wir, sind dann unterwegs gewesen und dann irgendwann zur Nacht um 9, 10 Uhr haben wir einen Getriebeschaden gehabt, mitten in der Pampa. Der Nachthimmel ist fantastisch, kann ich sagen, dort. So leicht schmutzfrei und so. Und jetzt sind wir einfach dort ausgestanden. Und ich habe die Menschen in dieser kubanischen Pampa draussen bewundert, weil ich so viel gespürt habe von dieser Haltung, wie eben gerade Paulus damals aufzeigt. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, einen Achsbruch zu erleiden, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Die kubanischen Mitreisenden haben sich dieser Situation angepasst. Sie haben nicht nur auf das Problem geschaut, sie haben nicht einmal gross geklagt, sondern sie haben sich auf das ausgerichtet, was in dem Moment möglich war. Ja, ich muss sagen, ich sage es jetzt so ein bisschen salopp, die schönsten Frauen sind gleich mal mitgenommen worden mit einem Lastwagen. Und der Kommandant und ich und ein paar andere Männer und 2 deutsche Touristen, wir mussten noch ein bisschen länger den Finger hoch haben. Aber währenddem hat der Fahrer versucht, das Getriebe notdürftig zu reparieren. Und eben die Passagiere haben geschaut, wie sie gestaffelt können Autos nehmen, wo sie dann 20 Kilometer weiter in die wunderbar genannte Stadt Sancti Spiritus, Heiliger Geist, geführt haben. Und dort haben sie dann geschaut, wie wir weiterkommen. Und mitgenommen werden, mitten in der Nacht, ist eine besondere Herausforderung zu Lateinamerika, weil man eigentlich, ich mich das nie im Leben, weil man immer muss befürchten, dass das irgendwie ein Gestellter ist, wo nachher überfallen wirst. Und so ist es eigentlich wirklich auch ein Wunder. Und ich bin dann unter dem wunderbaren Sternenhimmel gestanden, so um die Zähne, und war schon einen Moment besorgt gewesen. Aber ich war auch froh gewesen, habe ich im Herr das dürfen abgeben am Moment und dürfen wissen, dass der Herr da ist. Er hat gewusst, dass ich am nächsten Tag in ein paar Stunden am 1 am Nachmittag auf dem Flugplatz zu Havanna sein soll, um auf Bogotá zu fliegen. Und auch der Heiser-Mil-Leiter von Kuba, der Colonel Moreno, ist gestanden unter dem Nachthimmel und hat gebetet. Und es ist wirklich nicht lang gegangen, bis dann eben auch für uns ältere Krämerli einen angehalten hat, der uns mitgenommen hat. Und als wir dann in der Stadt waren, hat uns der am Busterminal abgelassen. Und dann hat uns der Chef vom Dienst im Busterminal in der Stadt Sancti Spiritus geholfen, dass wir ein Taxi bekommen. Und wir hatten noch genug Geld bei uns, hat ihm gerade etwas zurückgezahlt, noch, der Distriktoffizier. Da haben wir 120 kubanische Pesos, die Dollar kodierten Pesos, können herlegen. Und sind dann einfach noch etwa 5 Stunden die 345 Kilometer mit dem Taxi zurück auf Havanna gefahren. Am Morgen um 4 Uhr sind wir dann auch daheim gewesen. Wenn ich an diesen Moment zurückdenke, kommt mir einfach ein Sinn, und eben wie viel Lifestyle brauche ich, kommt mir einfach ein Sinn, wenn ich genau etwa vor 6 Wochen so richtig trötzend, motzig am Aarauer Bahnhof gestanden bin und einfach so kleine Krisen geschoben habe mit mir selber und mit Gott, weil der Zug halt 18 Minuten Verspätung hatte. Aber hallo, was ist das, wenn du mit einem Achsbruch in der Pampa stehst und nicht weisst, ob der Flieger verwünscht am anderen Tag? Eben, der Paulus, runterfahren, sich darauf einstellen auf das, was wir haben. Und der Kubaner macht das täglich. Also was klage ich da bloß? Ich kann mal zu den Tarifen hochgehen, aber sicher nicht, wenn der Zug 18 Minuten später kommt. Weil wir sind alle auf die Bahn gekommen an diesem Tag. Ich weiss nicht, ob die alle hergekommen sind in der Nacht. Darum ist die Frage, was erleben wir gerade mit dem Herrn in diesen Angelegenheiten? Wo es vielleicht bei uns ein bisschen mützerlt. Was lässt er in unserem Leben für Situationen zu, die dazu führen, dass wir uns in einer bestimmten Art einschränken müssen. Und das trifft uns manchmal total brutal. Oder auch, was für Empfehlungen haben wir im Leben schon ertragen müssen? Und was aber hat der Herr durch das in uns können bewirken? Ich weiß, was es heisst, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Der Paulus schreibt diese Worte etwa im Jahr 61 vom 1. Jahrhundert in der ersten Gefangenschaft in Rom. Das ist die, die wir lesen darüber in Apostelgeschichte 28. Und er hat während dieser Zeit als Christ und eben gerade auch als Pioniermissionar so durch so viele Lebenserfahrungen und Erlebnisse gelernt, sich zu begnügen und zufrieden sein in der Situation, wo er ist, und darin auf Gott zu vertrauen. Ich weiss nicht, was der gemacht hat mit diesen Werbeplakaten, Schwarzen Donnerstag, Freitag und Samstag. Er hat wahrscheinlich gelacht. Es ist in ihm in all diesen Jahren so oft gut gegangen. Sei das finanziell oder auch was so unterwegs war mit Menschen anbetrifft. Aber er hat auch die andere Seite von dem gesehen und gelernt, in dem Moment mit Gottes Hilfe gerade mit dem umzugehen. Und er sagt ihm das auch. Er sagt, dass er das nicht einfach Knall und Fall im Herz hatte, sondern er sagt, denn ich habe gelernt, das braucht Zeit, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Und manchmal ist er erniedrigt worden von Menschen. Manchmal ist er wirklich der Letzte im Umzug. Er schreibt das so gut im 2. Korinther und ich habe noch ein paar Stellen da drinnen. Und der Paulus, der kennt jetzt wirklich zahllose Lebensmomente. Er kennt Todesangst, er kennt, was gesteinigt werden heisst. Er kennt Krankheit, er kennt Leiden. Aber immer wieder kann er sich, wie man so sagen, reinschicken. Annehmen aus Gottes Hand. Und mir denkt das immer ganz schwierig, was gerade mit dem passiert. Auch wenn es schmerzt. Oder eben auch zufrieden sein mit dem, was er hat. Und dass ihm das darf klingen, das hat viel weniger mit dem zu tun von ihm, sondern als viel mehr mit Jesus, wo er ihm fest vertraut. Egal, ob wir da den Paulus im Gefängnis gesehen sitzen in Rom oder ob wir bildlich gesagt, gerade in unserem Leben eben wortwörtlich wieder mal mit irgendwo in der Pampa aussen stehen, so wie ich gerade kürzlich. Egal, was auch gerade mit uns passiert, eins steht fest. All die Herausforderungen, all die, die sich unsere kubanischen Geschwister täglich stellen müssen, all das dürfen sie und auch wir vertrauensvoll aus der Hand von Jesus nehmen. Wir selber haben nicht wirklich aus uns die Kraft dazu, die Situationen zu ertragen oder zu meistern. Aber gerade in der Verbindung mit dem Herrn, der sagt, ohne mich können wir gar nichts tun, ist es möglich, uns all diesen Gelegenheiten, Gegebenheiten immer wieder neu zu stellen. Auf das sich immer wieder können anpassen in diesen Lebensumständen oder plötzlich auftauchende Herausforderungen, eben auch wenn ein Getriebeschaden in der Pampa von Kuba. Auf das bezieht sich der Paulus, wenn er dann schließlich sagt, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, Jesus, mich stark macht. Also der Paulus macht da nicht irgendeinen biblischen Tarzanschrei. Also manchmal lesen wir diesen Vers, und es ist mir auch schon passiert so, wir lesen den Vers so ein bisschen ausserhalb von diesem Umfeld. Ja, mir ist nichts unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Aber die Verbindung ist genau in dem, was wir vorhin gehört haben, in dem sich dürfen können immer neu anpassen, immer Genüge haben in dem Moment, wo wir gerade sind. Und die kann nur Jesus geben. Sie bezieht die Haltung, die Paulus hier an den Tag legt, bezieht sich wirklich eben auf die Hilfe und auf die Kraft, die uns Jesus immer wieder schenkt. Es geht darum, zufrieden dürfen zu sein in ihm, trotz allem, was passiert. Und mir kostet das, das muss ich sagen. Zufrieden dürfen sein und zu wissen, seine Vergebung und seine Liebe, seine Kraft und seine heilende Gegenwart ist alles, was ich brauche. Und nicht ein schwarzen und ein schwarzer Donnerstag, Freitag oder Samstag. Wo die Erkenntnis darf in uns wachsen. Wo die Erkenntnis darf tief in unsere Herzen sinken und zu einer Lebenspraxis werden, kommt dann auch bei uns Schweizer langsam, aber sicher so etwas auf wie kubanische Gelassenheit. Und dann können all die schwarzen Donnerstagen, Freitagen und Samstagen, wo man noch weiss, was sollte kaufen, so Tage werden wie jeden anderen auch. Weil alles, was wir wirklich brauchen, alles, was wir wirklich nötig haben, alles, was wir je dürfen sein, das haben wir in Christus, wo mehr als genug ist. Und in diesem Sinn wünsche ich uns frohe Adventszeit. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns einfach in deine Schule nimmst. Ich möchte dir danken, dass du uns einfach auch in die Ähnlichkeit mit Jesus hineinnimmst. Und wir haben das gesungen heute. Und in die Ähnlichkeit hineingenommen werden mit Jesus, das bedeutet auch, teilzuhaben seinen Leiden, teilzuhaben seinen Herausforderungen, teilzuhaben seinen Kämpfen. Aber Danke, Jesus, dass du dich voll identifizierst mit uns. So wie wir uns mit dir dürfen identifizieren. So sein wie du. Darf heissen, dass auch du mitten in ihm bist, wo wir Entbehrungen haben, wo wir Herausforderungen haben, wo wir einfach merken, wie sich Werte, Wichtigkeiten verändern. Herr, wo können kaufen und erwerben dem Wicht, wo ein unbezahlbares Gut ist, nämlich dein Leben in uns. Und sendlich sein mit dir durch alles durch und alles, was das einschliesst. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du mit uns kommst an diesem Tag. Dass du uns neu einfach Herzen öffnest und parat machst. Dass wir einfach auch dein Mensch werden dürfen erleben in diesen Tagen, die kommen. Herr, du bist aus dieser Herrlichkeit gekommen, die Entbehrungen von dieser Welt. Und es kann keiner besser sagen, weder du, was alles abgegangen ist mit dir in diesem Moment. Aber Herr, ich danke dir, dass du die Herrlichkeit verlassen hast für uns. Dass wir in deine Herrlichkeit hineinkommen dürfen. Und sie darf in unsere Herzen gelegt werden. Durch dich. So möchtest du uns einfach bewahren und schützen in dieser Woche. Und uns segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. Habt eine gute Woche und sei gesegnet.
Danke vielmals, Peter. Für den Trip nach Kuba sozusagen. Ich glaube, ich sehe immer noch alles vor mir, was du erzählt hast. Das ist cool. Wirklich schön. Wir werden zum Abschluss auch noch ein Segenslied singen. Und bitten euch dazu aufzustehen. Singen, Herr, wir bitten, komm und segne uns. Ja, da. Wir singen einfach die ersten zwei Strophen. Herr, wir bitten, komm und segne uns, lege auf uns deinen Frieden, segnend halte Hände über uns, rühr uns an mit deiner Kraft. Danke noch vielmals der Technik für die heutige Spontanität. Sie haben da wirklich super gemacht. Noch mal kurz einen Applaus geben der Techniker. Ja, und dann gibt es jetzt auch noch Kaffee und Kuchen. Ja.